Hallo und herzlich willkommen zu den Das ist Kunst Shorties. Wieder einmal stellen wir euch in aller Kürze eine neue Ausstellung in den Deichtorhallen Hamburg vor. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Matthias Schönebäumer und bei mir ist wie immer Julia Schulze-Darup. Sie ist Künstlerin und Kunstvermittlerin. Hallo Julia.
Hi Matthias.
Julia, in unserem heutigen Shorty steht die Fotografie im Mittelpunkt. Wir schauen auf eine Ausstellung in der Halle für aktuelle Kunst, in der gleich vier Fotografinnen gezeigt werden.
Genau, wir sprechen heute über die Ausstellung High Noon mit Werken von Nan Golden, David Armstrong, Mark Morrisroe und Philipp Locker die Koscher.
Und was es mit dieser Ausstellung auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Ja, die Ausstellung High Noon ist seit dem 13. Dezember 2024 zu sehen und vielleicht ein Hinweis direkt vorab, die Ausstellung ist nicht im Foxy, dem temporären Haus der Fotografie zu sehen, sondern in der Halle für aktuelle Kunst, also im selben Gebäude wie die Franz-Gertsch-Ausstellung. Aber Julia, lass uns doch direkt einsteigen. High Noon ist der Titel der Ausstellung. Was hat es damit auf sich und vor allem, was hat der Titel mit Fotografie zu tun?
High Noon beschreibt den Moment, wenn die Sonne im Zenit steht. Also ich denke da an Mittagszeit und die Sonne scheint so grell, dass es fast wehtut. Und das ist natürlich eine besondere Lichtsituation. Also es gibt keine Schatten und alles wird sehr erbarmungslos ausgeleuchtet. Mhm. Und ja, Licht, das ist natürlich dann auch der Bezug zur Fotografie, denn das ist ja in dem Medium das A und O.
Verstehe. Wir haben es ja am Anfang schon erwähnt, die Ausstellung zeigt gleich vier FotografInnen, Nan Golden, David Armstrong, Mark Morrisroe und Philipp Locker die Koscher. Bevor wir über die Position einzeln sprechen, was haben diese Künstlerinnen denn eigentlich gemeinsam und warum hat sich die Kuratorin Sabine Schnakenberg dafür entschieden, sie gemeinsam in einer Ausstellung zu zeigen?
Also eine Sache, die die vier Positionen erstmal so ganz praktisch verbindet, ist der Kontakt zu FC Gundlach. Und für alle, die es nicht wissen, er war nicht nur selbst Fotograf, sondern auch Gründungsdirektor vom Haus der Fotografie und vor allem ein großer, leidenschaftlicher Sammler. Und in seinem Nachlass gibt es insgesamt circa 200 Werke dieser vier KünstlerInnen. Daraus sind jetzt ungefähr 150 in der Ausstellung zu sehen.
Okay, aber es gibt ja zwischen den Positionen sicherlich noch andere Überschneidungen, oder?
Klar, also es gibt natürlich thematisch und auch biografisch einige Überschneidungen. Also zunächst mal alle vier KünstlerInnen sind in den 50er Jahren geboren, sind also Teil einer Generation. Und Armstrong und Golden kannten sich zum Beispiel schon auch aus Schulzeiten und die waren auch bis zu Armstrongs Tod sehr eng befreundet. Andere Lebenswege hingegen kreuzen sich erst ein bisschen später. Also zum Beispiel haben alle vier an der Kunsthochschule in Boston studiert. Und auch nach dem Studium gibt es etwas, das alle verbindet, denn die ziehen alle peu à peu nach New York. Das ist dann so gegen Ende der 70er, Anfang der 80er, also ja, eine sehr besondere Zeit.
Ja, das kann man wohl sagen. Diese Zeit wird ja heute auch stark glorifiziert. New York war ja damals bankrott, litt unter hoher Kriminalität und war in manchen Stadtteilen auch völlig heruntergekommen. Es gab viele baufällige Gebäude und Leerstand und das wiederum hat ja auch Raum für Neues geschaffen und viele Künstlerinnen und Musikerinnen angezogen. Es gab eine sehr lebendige und offene Kunstszene, viele berühmte Bars, Clubs und Ausstellungsorte wurden in dieser Zeit eröffnet. Und die vier Fotografinnen der Ausstellung, ja, die waren ja quasi mittendrin, kann man sagen. Und das hat ja sicherlich dann auch die Motive geprägt, oder? Was meinst du?
Ja, mit dem Lebensstil und auch dem Nachtleben ist natürlich auch viel Schillerndes. Also so gerade in der queeren Szene auch so eine Art Empowerment, also so ein Gefühl von sexueller Befreiung verbunden, Drag Queens spielen eine Rolle, extravagante Outfits und gleichzeitig sind es auch sehr intime Porträts und Selbstporträts. In den Settings unterscheiden sich die vier Fotografinnen, aber was sie verbindet ist, ja, wie ich finde, so ein sehr feiner Blick. Also man merkt, dass sie selber Teil dieser Community sind. Mhm. Und Ja, die meisten Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind, sind eben auch die, mit denen sie zusammenlebten, mit denen sie feierten und ja, in die sie vielleicht auch verliebt waren. Also diese Vertrautheit sieht man auf vielen dieser Bilder und dadurch wird natürlich auch so eine sehr verletzliche Seite dieser Szene erkennbar.
Wir müssen drüber sprechen. In dieser Ausstellung werden ja durchaus auch einige, ja, man kann sagen, schwierige Themen verhandelt.
Ja, Drogenkonsum, Armut, Sexarbeit, Gewalt, all das spielt in den Fotos eine Rolle. Und hinzu kommt, dass Mitte der 80er die Infektionen mit HIV ja auch stark zugenommen haben. Mhm. Und so sind Krankheit und Tod auch ein Thema, mit dem alle vier konfrontiert waren. Also entweder, weil sie selbst, wie Morris Rowe zum Beispiel, betroffen waren oder eben enge Bezugspersonen. Und ja, es war besonders schwierig, weil mit dieser Krankheit war ja nicht nur ohnehin schon viel Trauer und Leid verbunden, sondern eben auch eine sehr starke Stigmatisierung und Diskriminierung. Also gerade schwule Männer und DrogenkonsumentInnen waren davon betroffen.
Aber dann lass uns doch jetzt mal aus den 80er Jahren wieder so ein bisschen zurück ins Hier und Jetzt kommen, also wieder zurück zur Ausstellung. Wie ist die Ausstellung denn aufgebaut? Hat da jetzt jede Position ihren eigenen Bereich?
Drei der vier Positionen werden gemeinsam präsentiert, also sind, ich sag mal, nebeneinander gehängt. Und dadurch entsteht natürlich auch so eine Art Wechselwirkung oder Dialog zwischen den Werken. Aber das ist sehr auffällig. Einer der vier fehlt. Die Kuratorin hat sich dazu entschieden, die Fotografien von Philipp Lorca di Corsa in einem separaten Raum und auch ganz am Ende der Ausstellung zu zeigen.
Naja.
Denn ja, seine Herangehensweise hebt sich von der der anderen ab. Also er geht viel konzeptueller vor und inszeniert seine Fotos sehr aufwendig.
Kannst du das vielleicht an einem Beispiel erklären? Gibt es da eine Arbeit, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, in der Serie Hustler wird das, glaube ich, besonders deutlich. Das ist eine Reihe, die Anfang der 90er Jahre entstanden ist. Also nachdem wirklich schon viele Menschen an AIDS gestorben waren, unter anderem auch der Bruder des Künstlers. Und er setzt sich hier ganz explizit mit dem Infektionsrisiko von SexarbeiterInnen auseinander. Also es ist ja eine Gruppe, die wirklich wenig Schutz erfahren hat. Und die Corsa sprach für diese Serie Personen ja, auf der Straße an, um sie eben später zu fotografieren.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann waren das anders als zum Beispiel bei Nan Goldin nicht seine Freundinnen und Freunde, die er fotografiert hat, sondern fremde Personen. Aber was sieht man denn dann auf den Bildern selbst?
Also auf jedem dieser Bilder ist ein junger Mann in einem ja, relativ verlassenen Szenario zu sehen. Also zum Beispiel im Bett eines Motelzimmers oder an Straßenecken, auf der Rückbank eines Autos. Und es ist oft so in der Abenddämmerung und die Stimmung ist so ein bisschen ja, einsam, hoffnungslos, könnte man sagen. Und im Titel sind immer angegeben Name, Alter, Heimatort und eine Geldsumme, also sowas wie $30. Und mit diesem Betrag spielt er auf die Summe an, die die Männer eben sonst von ihren Freiern verlangt hätten.
Ah, okay, verstehe.
Und da gibt's auch noch eine weitere Ebene, denn die Serie wurde damals von der staatlichen Kulturförderung, also dem National Endowments for the Arts, mitfinanziert. Und die stand in der Zeit in der Kritik, also dass sie sogenannte obszöne KünstlerInnen gefördert hätten. Und deshalb wurde dann von KünstlerInnen wie die Corsa verlangt, dass sie von anzüglichen Inhalten absehen.
Mhm.
Und das ist natürlich ein Eingriff in die künstlerische Arbeit. Und die Corsa hat das unterschrieben, aber hebelt das aus, also hebelt diesen Passus aus, indem er die porträtierten Sexarbeiter für das Shooting eben von diesen Mitteln bezahlt.
Okay, verstehe. Das ist dann ja schon so wie eine Kritik zu verstehen oder auch eine politische Haltung. Und das ist vielleicht auch die perfekte Überleitung zu Nan Goldin. Die ist ja sicherlich die bekannteste der vier Künstlerinnen aus der Ausstellung. Und auch bei ihr spielt ja Aktivismus eine große Rolle.
Genau, Nan Goldin ist eine Künstlerin, die sich schon sehr lange politisch engagiert. Also 1989 hat sie zum Beispiel die Ausstellung Witnesses Against Our Vanishing kuratiert. Das heißt, er übersetzt so viel wie ZeugInnen gegen unser Vergessen.
Mhm.
Und damals waren, wie gesagt, viele Menschen aus ihrer sogenannten Wahlfamilie von AIDS betroffen. Und dafür wollte sie Sichtbarkeit schaffen, also verhindern, dass die erkrankten Personen und ja die damit verbundenen Schicksale einfach so abgetan werden oder vergessen werden. Und in der Ausstellung jetzt in den Deichtorhallen ist auch eine Serie zu sehen, die das Leben, aber auch den Krankheitsverlauf ihrer Freundin und Schauspielerin Cookie Müller festhält. Und ja, was da so besonders ist, ist dieses Gefühl von Nähe, das da erkennbar wird. Also diese Beziehungsebene, das ist sehr wichtig in Nan Goldens Fotografie.
Ja, und Nan Golden ist ja auch heute wirklich noch sehr, sehr politisch engagiert, muss man sagen.
Genau, sie hat sich nach ihrer eigenen Opioidabhängigkeit gegen einen amerikanischen Pharmakonzern aufgelehnt. Und dessen Eigentümerfamilie war in der Kunstszene sehr einflussreich. Auch ganz aktuell hat sie während der Eröffnung ihrer Retrospektive in der Neuen Nationalgalerie in Berlin eine Rede gehalten, und zwar zum Nahostkonflikt. Und wir wissen natürlich alle, dass das ein sehr komplexes und auch sensibles Thema ist, und das beschäftigt natürlich auch die Kunstwelt.
Ja, und wir wollen die damit verbundene Kontroverse hier natürlich nicht ausklammern, können sie aber im Shorty nicht angemessen besprechen. Dazu fehlt uns hier einfach die Zeit. Und deshalb möchten wir euch den Podcast Kunst und Leben vom Monopolmagazin empfehlen, der dieses Thema im Dezember letzten Jahres ausführlich diskutiert hat. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und wir hingegen sprechen jetzt über die Fotografie von David Armstrong. Julia, kannst du kurz zusammenfassen, was seine Arbeit ausmacht?
Ja, ich versuch's mal. David Armstrong hat neben Landschaftsaufnahmen vor allem Einzelpersonen porträtiert. Eher klassisch in Schwarz-Weiß, und was die Porträts ausmacht, ist so eine gewisse Eleganz. Also wie gesagt, Armstrong und Golden waren sehr eng befreundet und haben auch viele gemeinsame Erfahrungen und Interessen geteilt. Also haben zusammen gewohnt, gefeiert, waren beide total an Film interessiert und haben auch ähnliche Tiefpunkte erlebt. Also zum Beispiel waren beide in den 80ern in einer Entzugsklinik. Mhm. Und obwohl sie sich mit ähnlichen Dingen beschäftigt haben, unterscheiden sie sich in ihrer Bildsprache schon sehr deutlich.
Okay, das klingt spannend. Kannst du das ein bisschen ausführlicher beschreiben?
Ja, anders als bei Nan Golden, die ja eher so alltägliche Schnappschüsse und so einen gewissen Zeitgeist festhält, fallen die Fotografien von Armstrong irgendwie so ein bisschen aus der Zeit. Also das sind sehr fein abgestimmte Kompositionen. Und ja, eine wichtige Rolle spielt sicher auch das Licht, denn sie fotografiert bei künstlichem Licht, eher bei Tageslicht. Und okay. Das scheint dann bei ihm so durch Fenster oder durch die Blätter von Bäumen, und wie diese Linien, also zum Beispiel eben diese Schatten oder auch Linien von Kleidern, also Träger oder Krägen zusammenkommen, also wie diese Person im Bild positioniert ist. Das sind Dinge, die ihn interessieren.
Okay, dann fehlt noch der vierte Fotograf. Das ist Mark Morrisrow, über den haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Kannst du uns vielleicht kurz und knapp erzählen, was seine Fotografie ausmacht? Ja, oder vielleicht so ein bisschen, was sein Alleinstellungsmerkmal in der Gruppe ist.
Bei Morrisrow ist auf jeden Fall die Technik herauszustellen. Also er fotografiert sich selbst und FreundInnen und nutzt die sogenannte Sandwich-Technik. Und bei diesem Verfahren entstehen Freiflächen, also ja Ränder, auf die Mark Morrisrow handschriftliche Notizen, also zum Beispiel Signaturen, Titel oder auch so kleine Bemerkungen hinzugefügt hat. Und ja, auch Dinge, die in der Fotografie eigentlich eher so als Fehler gelten, sowas wie Fussel oder Staubkörner, das sind Elemente, die Morrisrow spannend findet und bewusst für seine Bilder einsetzt. Und in Kombination mit so einer ja doch recht grobkörnigen Auflösung bekommen die Fotos dann doch was sehr Haptisches.
Das klingt für mich so vom Ansatz her ja sehr frei und spielerisch.
Ja, auf jeden Fall. Und es wäre sicher total spannend gewesen, herauszufinden, wohin sich seine Arbeit noch entwickelt hätte, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Er ist ja 1989 im Alter von 30 Jahren an AIDS verstorben.
Du hast ja vorhin auch schon einige dieser ja nicht ganz einfachen Themen erwähnt, um die es in dieser Ausstellung geht. Ich nehme mal an, es ist daher auch jetzt keine Ausstellung, die sich besonders für Familien mit Kindern eignet, oder?
Also die Themen, die hier verhandelt werden, gehen mit wirklich sehr expliziten Darstellungen von Tod, Nacktheit und Gewalt einher. Und das würde ich jetzt für Familien mit kleinen Kindern eher nicht empfehlen. Und vielleicht solltet ihr euch generell auch vor eurem Besuch so ein bisschen drauf einstellen.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Hast du denn sonst noch Tipps für den Besuch?
Ja, wir können euch ja hier immer nur einen kleinen Einstieg bieten und bei 4 KünstlerInnen ist das heute natürlich noch ein bisschen knapper ausgefallen als sonst. Aber wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, keine Sorge, es gibt an der Kasse eine Broschüre mit Hintergrundinfos zur Ausstellung und auch einen kostenlosen Audioguide. Und außerdem habt ihr auch die Möglichkeit, Hainun mit der Kuratorin selbst zu besuchen, nämlich im Rahmen von Führungen. Und die lege ich euch ganz besonders ans Herz.
Ganz genau. Die Termine für die Kuratorinnenführung und auch noch andere Links zur Ausstellung findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, und bevor wir uns an dieser Stelle jetzt schon verabschieden, noch ein wichtiger Hinweis. Wenn ihr ein Ticket für die Ausstellung Hainun kauft, dann beinhaltet das automatisch auch den Eintritt in die Franz-Gertsch-Ausstellung, die ja auch in der Halle für aktuelle Kunst gezeigt wird. Es lohnt sich also auf jeden Fall, den Besuch von beiden Ausstellungen zu kombinieren.
Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass wir uns immer sehr über eure Rückmeldungen und Kommentare freuen. Schickt uns aber gerne auch Feedback oder Verbesserungsvorschläge, dann einfach eine Mail an dasistkunst@deichtorhallen.de. Und wir freuen uns, wenn ihr dieses Format weiterempfehlt und auch bei der nächsten Ausstellung wieder mit dabei seid.
Genau, im nächsten Das ist Kunst Shorty sprechen wir dann über die Ausstellung States of Rebirth. Körperbilder in Bewegung, wieder eine Fotografieausstellung, dann aber im Foxy. Und bis dahin verabschieden sich von euch Matthias Schönebäumer
und Julia Schulze-Darup.
Bis dahin.
Tschüss.